Willkommen zur 154. Episode des Physik Evolution Podcast. Ich bin hier ja wieder mit Daniele. Er hat heute Zeit gefunden, um wieder auf im Podcast am Start zu sein. Wir haben eben schon über Danieles neue Situation und über die Herbstsaison und auch meine anstehende Wettkampfsaison, den aktuellen Stand der Wettkampfprep gesprochen und gehen jetzt in ein Q&A rüber, haben unter den letzten Episoden, die bei YouTube hochgeladen wurden, ein paar Fragen erhalten.
Yes.
Und da schauen wir mal, wie wir euch da weiterhelfen können.
Erstmal nochmal Danke an alle, die immer fleißig bei uns mal sich melden, nach Fragen, Feedback fragen. Immer gerne, da helfen wir immer gerne aus, geben euch so unsere Inputs raus. Deswegen auf jeden Fall Shoutout an die Community.
Big Shoutout, genau, an alle die bei YouTube zuschauen. Ihr könnt die Fragen gerne als Kommentar unter dem Video posten. Und für alle die bei Spotify zuhören, die müssen sich dann am besten über den Instagram Messenger melden.
Genau, perfekt. Genau. Ich würde direkt loslegen. YouTube-Kommentare nehme ich mal jetzt erstmal zuerst an. Ich habe hier Cash88K hat geschrieben, hi Luis, hast du ein paar Tipps, wie man das Volumen anpassen kann? Ich habe nämlich genau das Problem, dass ich zum Beispiel, egal wie viele Sätze ich mache, keinen Muskelkater bekomme. Diesen kann ich schon mal nicht als zusätzlichen Indikator nutzen. Muss ich dann wohl schauen, ob ich mit 12 bis 16 Sätzen oder mit 16 bis 20 Sätzen Brust zum Beispiel schneller Fortschritt mache und erhole. Also grundsätzlich die Frage ist, er kriegt keinen Muskelkater. Mhm. Man muss jetzt genau schauen, wie er das Volumen da anpasst. Der hat jetzt Brust genannt als Muskulatur, wo er halt die Sätze einplanen möchte. Was würdest du ihm empfehlen, wie er da das Volumen anpassen kann?
Cash, ne? Cash war sein Name, oder?
Also,
Cash88?
Ja.
Cash88.
Cashke.
Erstmal finde ich es gut, dass du jetzt nicht sagst, okay, der Muskelkater ist das Ziel, sondern ist lediglich ein Indikator. Und wenn dieser wegfällt, dann ist das soweit nicht schlimm, weil das eigentlich dafür spricht, dass deine Muskelpartien gut an den Trainingsreiz, den du derzeit setzt, eben angepasst sind. Also es ist kein neuartiger oder extrem hoher Reiz für dich, sondern etwas, was deine Muskulatur gut verträgt. Jetzt muss man natürlich schauen, ob die mechanische Spannung im gesamten Ausmaß eben ausreicht, um Anpassungen hervorzurufen. Und da ist dann natürlich die Entwicklung deiner Trainingsvariablen ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil am eigenen Leib wirst du es wahrscheinlich nur schwer erkennen können, ob der Muskel jetzt wächst. Demnach musst du eben über Krafttestungen, die natürlich im normalen Trainingsalltag stattfinden können, eben feststellen, okay, ist der Muskel größer geworden und kann dementsprechend auch mehr Spannung eben erzeugen, dementsprechend innerhalb eines Arbeitssatzes mehr Gewicht oder auch mehr Wiederholung bewegen oder auch ein bestimmtes Gewicht für eine bestimmte Wiederholungsanzahl kontrollierter, vielleicht mit einer etwas höheren Kadenz, also langsameren Wiederholungen vielleicht bewegen. Also da gibt es natürlich auch wiederum super viele Faktoren, die jetzt eben in die Effektivität einer einzelnen Arbeitswiederholung und den entsprechenden Reiz dann eben auch mit reinspielen. Genau, aber in erster Linie da auf jeden Fall die Performance betrachten und eben genau schauen, mit welchem Volumen du eben den besten Fortschritt über die Zeit erzielst. Hier ist natürlich auch wichtig, dass man hier möglichst klinische Bedingungen an den Tag oder vielmehr den gesamten Mesozyklus legt. Du brauchst hier eine gewisse Dauer, über die du das Ganze natürlich testest. Also eine Woche viel Volumen machen und eine Woche wenig Volumen machen. Am Ende weißt du nicht, was jetzt was hervorgerufen hat, sondern das Ganze muss halt wirklich über am besten schon mehrere Mesozyklen eben stattfinden, um dann letztendlich feststellen zu können, was das Outcome eben war. Deswegen, das ist gar nicht so leicht. Ich würde dir aber grundsätzlich raten, das Volumen doch eher einfach mal niedriger anzusetzen und dafür alle anderen Faktoren, die eben für die Stimulation der Muskulatur relevant sind, eben nochmal zu überprüfen. Bedeutet, Stimmt die Übungsausführung? Kommt der Reiz genau da an, wo du ihn haben willst? Arbeitest du beim Brusttraining wirklich primär über die Brust oder vielleicht doch über den Trizeps oder die Schulter? Das wäre das Erste, was ich prüfen würde. Dann stimmt die Intensität. Trainierst du nah genug ans Muskelversagen? Müssen alle motorischen Einheiten innerhalb der Muskelfasern rekrutiert werden? Und das findet eben nur dann statt, ne, wenn wirklich die letzten Wiederholungen langsamer werden, trotz ja, maximalem Kraftinput. Also du gibst alles, aber trotzdem wird die konzentrische Phase der letzten Arbeitswiederholung langsamer. Das auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass jeder von den Sätzen, die du machst, wirklich nah genug ans Versagen gebracht wird, dass da einfach die Intensität stimmt. Dann natürlich alles, was noch so ja, außerhalb des Gyms stattfindet, natürlich eine Regeneration. Du isst deinen Muskel wieder ausreichend fit, da hat es ja schon gesagt, okay, Muskelkater bekommst du eigentlich nicht, von daher sollte das auf jeden Fall passen. Aber führst du genügend Proteine zu? Kann dein Körper überhaupt den Trainingsreiz in neues körpereigenes Protein umwandeln? Das geht natürlich nur, wenn du die entsprechenden Aminosäuren durch Proteinquellen zuführst und der Körper die Bausteine dann zur Verfügung stehen hat. Schläfst du genug? Kann sich dein Gesamtsystem regenerieren? Also das wäre auch nochmal so ein Faktor. Wir wollen jetzt gar nicht nur gucken, okay, ist der Muskel wieder fit, sondern fühlst du dich auch psychisch einfach dann bereit, in der nächsten Einheit wieder Vollgas zu geben? Die Punkte natürlich sehr, sehr generell, die müssen immer stimmen. Aber grundsätzlich würde ich das Volumen einfach nochmal tiefer ankern. Wie gesagt, alle diese Punkte dann nochmal abhaken. Und dann wirklich schauen, okay, brauchst du überhaupt so diese 12 bis 16 Sätze oder was waren jetzt die genauen Ranges? Das ist wiederum auch recht fraglich. Also ich kann dir so grob sagen, also wenn ich dir jetzt eine pauschale Volumenempfehlung rausgeben müsste, dann läge diese wahrscheinlich so bei 8 bis 16 Sätzen pro Woche. Wobei ich mich doch eher so bei 8 bis 14 aufhalten würde. Also 16 programme ich tatsächlich für meine Athleten wiederum etwas weniger, aber da kommt es natürlich auch immer wiederum darauf an, okay, wie gut trifft man dann auch mit einem einzelnen Satz den Muskel. Ne? Wenn die Technik noch nicht so sitzt, dann kannst du natürlich auch deutlich mehr Sätze vertragen. Wenn die Intensität nicht sitzt, dann kannst du deutlich mehr Sätze vertragen, beziehungsweise müsstest mehr Sätze machen, um einfach dieses perfekte Maß an Reiz dann eben zu treffen. Ich weiß nicht,
wir waren bei 12 bis 16, beziehungsweise 16 bis 20 sogar.
Also okay.
Sehr high.
Also da auf jeden Fall eher in diesem 12 bis 16er Bereich erstmal ansiedeln. Mhm. Wahrscheinlich sogar nochmal einen Ticken tiefer auch ansetzen, wenn, wie gesagt, eine maximale Qualität des einzelnen Arbeitssatz gegeben ist, was dann wiederum auch mit einer guten Übungsauswahl einhergeht. Wenn du jetzt eine Übung hast, eine Brustübung, weiß nicht, Langhantelbank drücken und du triffst da die Brust eigentlich gar nicht so richtig, also hast dann auch das Gefühl, hey, das ist ein bisschen mehr dein Trizeps oder die Schulter, die da arbeitet, dann kann es natürlich sein, dass dann für deine Brust 8 Sätze in der Woche nicht ausreichen. Aber vorausgesetzt, wirklich alles passt. Du hast vielleicht eine Brustpresse, die konvergiert, wo du wirklich die Brust schön kontrahieren, gut dehnen kannst. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass du auch mit deutlich weniger Sätzen wirklich sehr, sehr berechenbar Wachstum in der Muskulatur, in der Brust jetzt beispielsweise eben produzierst. Deswegen geh da vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Schau dir wirklich nochmal an, okay, welche Übungen treffen den Zielmuskel wirklich am besten. Konzentriere die Sätze dann eher auf diese Bewegung und fangen dann vielleicht nochmal ja einfach bei 8 Sätzen pro Woche an, aufgeteilt auf 2 Einheiten beispielsweise. Hol aus diesen Sätzen alles raus, geh da wirklich ja in den Modus rein, fokussier dich und bring die Sätze wirklich bis zum Versagen, also bis nichts mehr geht. Diese Baseline würde ich erstmal setzen und von dort aus, wenn du dann immer noch keinen Muskelkater hast, gut regenerierst, die Progression in Form von Kraftwerten dann auch über die Wochen vielleicht nicht so sehr eintritt, dann kannst du hingehen und dann vielleicht ja, das Volumen dann nochmal leicht anheben. Vielleicht dann erstmal um einen Satz, geh erstmal auf 9, guck, was passiert. Mach das mal wieder für ein paar Wochen und dann kannst du ja, das Ganze so leicht anpassen. Und dann ergibt sich, denke ich, ein guter Volumenbereich, wo du einfach ein gutes Gefühl hast, wo deine Kraftwerte ansteigen und wo du dann langfristig auch trainieren kannst. Aber ich denke, der optimale Bereich ist vielleicht noch mal ein bisschen tiefer, 8 bis 14 wäre jetzt so meine Empfehlung, 8 bis 16 potenziell aber auch möglich. Alles darüber hinaus ist schon ziemlich viel und zeugt dann wahrscheinlich eher von einer geminderten Qualität der einzelnen Sätze. Also habe jetzt schon viele Athleten über die Jahre betreut und merke, hey, wenn die Sätze sitzen, dann braucht man da nicht so viel, dann sind wir da eher so bei tatsächlich nur 8 bis 12 Sätzen für eine Muskelpartie in der Woche. Das ist so eigentlich die Range, wo man sich hinentwickeln will, wo man aber auch als Training-Anfänger nicht direkt landet, weil eben erstmal nochmal super viel Feintuning betrieben werden muss. Man muss wirklich auf Mikroebene dann reingehen, ne, weg von diesem Wochenvolumen-Gedanken hin zu, okay, wie maximiere ich die einzelne Wiederholung? Und wenn das gegeben ist, dann entwickelt sich die Makroebene dann im Prinzip von allein.
Richtig. Also erstmal hätte ich einen Button, der so irgendwie Tröte oder sowas oder Explosion. Ich würde ihn so konstant dauerpressen, ne? Das wäre krass.
Nee, das hatten wir ja mal vorgehabt, ne?
Ja, weil,
auf unserem Mischpult.
Ja, das war gerade echt so viel Free Content, so viel geiler Input. Ich denke, wenn die Leute da sich jetzt einfach in den paar Minuten, wo du halt gesprochen hast, die Notizen machen, grundsätzlich hast du allgemein kurz erklärt, wie man Progression, wie man richtig Gains macht, ne? Wie man da wirklich das meiste rausholt. Ne? Man schaut vielleicht aufs Wochenvolumen, aber grundsätzlich, jede Rep muss zur Perfektion ausgemolken werden. Ne? Du willst wirklich every Rep counts. Und dann kommt es nicht unbedingt auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Und dann erstmal vielleicht einen Step back zu nehmen und runterzuschrauben und auf der Mikroebene zu arbeiten, statt auf der Makroebene. Wirklich wie so eine Lupe erstmal zu gucken, okay, jede Feinheit muss erstmal sitzen, bevor die ganze Maschine läuft. Ne? Weil wenn irgendwo eine Schraube fehlt, wird die Maschine nicht perfekt laufen. Und deswegen müssen wir halt schauen, dass jede Schraube erstmal gut angezogen ist, damit die Maschinerie wirklich perfekt laufen kann. Und sehr, sehr guter Punkt. Ich habe auch schon gedacht, so als du gesprochen hast am Ende, du kannst 5 Leuten den gleichen Trainingsplan geben, jeder wird ein anderes Ergebnis haben. Und es kommt genau auf diese Punkte an. Ne? Natürlich im Gym, wie du arbeitest, aber auch außerhalb. Ne? Regeneration, Ernährung und jeder Faktor ist wichtig. Und da muss man wirklich mal für sich schauen, okay, wo hole ich schon das Maximum raus und wo gibt es noch Punkte, wo ich besser werden kann. Und sei es die Ausführung, ne, sei es die Übungsauswahl, ne, alles Faktoren, die wichtig sind am Ende des Tages, um langfristig erfolgreiche Ergebnisse zu erreichen. Deswegen sehr, sehr geil. Wie gesagt, ich würde da perma gerade diesen Button drücken. Cashke. Ja, danke für die Frage. Sehr, sehr geile Frage. Der Luis hat die gerade wirklich... Genau.
Unbedingt weiter daran anknüpfen, ne? Weil, wie gesagt, wir kennen deinen Kontext nicht und ich bin mir sicher, da gibt es noch enorm viel zu erfahren und da können wir wirklich auch noch weiter in die Tiefe gehen. Deswegen da gerne weiter die Kommentarfunktion dann nutzen oder auch den Kontakt über Instagram dann auf jeden Fall suchen, damit wir dir dann noch gezielter dann auch zukünftig noch weiterhelfen können.
Die Namen werden nur schwerer, ne? Also @ew-zd1th.
Boah, das ist ein Hackername.
Der kennt unsere IP-Adresse auf jeden Fall schon. Er fragt, was sagst du zu Pit-Myokalypse? Myokalypse, spricht man das so aus?
I don't know.
Myokalypse wurde geschrieben.
Also ich kenne Myo-Reps, ich kenne Pit-Force.
Ja, Pit-Force kenne ich auch, Myo-Reps kenne ich auch. Pit-Myokalypse.
Okay, I don't know.
Hör ich zum ersten Mal.
Wir müssen es ein bisschen interpretieren.
Okay.
Schauen wir mal, was noch kommt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, mehrmals die Woche nur 1 bis 2 Sets pro Einheit, nach Gefühl mit 50 bis 100 Wiederholungen, einfach nur aufpumpen. Habe extrem viele Berichte von fortgeschrittenen Athleten auch natural gelesen, die damit nach Jahrzehnten noch Erfolge hatten, was ja quasi unmöglich ist.
Wow. Okay, das ist eigentlich jetzt genauso, dass... Gegenstück zu der Frage eben. Eben haben wir vom etwas höheren Wiederholungsbereich gesprochen. Jetzt geht das Ganze wirklich in den Low-Volume-Bereich. 1 bis 2 Sätze.
Pro Einheit.
Pro Einheit.
Pro Einheit. Also wahrscheinlich pro Muskelgruppe.
Pro Muskel, pro Einheit, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Nach Gefühl mit 50 bis 100 Wiederholungen einfach nur aufpumpen.
Also 50 bis 100 Wiederholungen, das ist High-Rep-Shit.
Das ist crazy.
Das ist crazy. Also ich habe jetzt auch mal so Sätze angetestet, so bis 40 Reps vereinzelt. Aber über 50 bin ich da so noch nicht gegangen. Ich denke, also hat ja gesagt, so Muskel zum Brennen bringen oder auf Pump bringen. der Mechanismus, der hinter so High-Rep-Sets auch im Bodybuilding eben liegt, ist die Akkumulation von metabolischem Stress.
Ja.
Du willst Stoffwechselprodukte anhäufen, ja, die dann letztendlich auch für eine Sauerstoffknappheit sorgen und dazu führen, dass Typ 2 Muskelfasern schneller rekrutiert werden müssen, weil Typ 1 Muskelfasern, die Slow-Twitch-Fasern, eher abhängig vom Sauerstoffgehalt eben sind. Und wenn der Sauerstoff dann schnell weg ist, so, dann müssen halt auch die großen motorischen Einheiten, ne, punkto Intensität, was wir eben auch hatten, dann schneller rekrutiert werden. Und die wollen wir auch haben, weil die haben im Vergleich zu den Slow-Twitch-Fasern, also die Typ-2-Fasern, Fast-Twitch-Fasern, haben mehr Wachstumspotenzial,
definitiv,
sind größer, sind auch stärker, explosiver. Und die wollen wir beim Krafttraining in erster Linie erwischen. Deswegen müssen wir auch nah ans Muskelversagen trainieren, weil wenn das Gewicht und der Anforderungsgrad zu gering ist, dann machen alles die Slow-Twitch-Fasern. Die sollen natürlich auch wachsen, aber da werdet ihr kein Ronnie Coleman, ne, wenn ihr nur diese eben trainiert. Deswegen,
ja,
die Fast-Twitch-Fasern super wichtig und die kriegen wir halt eben auch über sogenannte High-Rep-Sets oder Intensitätstechniken eben über die Akkumulation von Stoffwechselprodukten und der damit einhergehenden Sauerstoffknappheit. Ob man dafür jetzt 50 bis 100 Wiederholungen machen muss, das halte ich für fraglich. Wir haben so ein paar Untersuchungen von Bert Schönfeld, die halt sagen, okay, ist es relativ egal, in welchem Wiederholungsspektrum du dich bewegst, solange die Sätze nah genug ans Muskelversagen,
richtig,
gebracht werden. Aber das Ganze ist nur erforscht im Bereich so von 5 bis 30 Wiederholungen.
Mhm.
Alles, was darüber hinausgeht, ist noch ein bisschen unklar. Ich denke nicht, dass ein Satz mit 35 oder auch 40 Wiederholungen sofort ineffektiv ist oder kein Muskelwachstum mehr hervorruft. Auf gar keinen Fall. Ob man jetzt das Ganze auf die Spitze treiben will mit Sätzen mit 50 bis 100 Wiederholungen, das halte ich dann wiederum eher für fraglich zum aktuellen Zeitpunkt. Ich würde mir da noch mehr Studien wünschen, aber ja, das Gewicht, was man dann bewegen muss, ist sehr, sehr gering. Das kann situationsweise ein Vorteil sein, wenn man eventuell verletzt ist oder Probleme mit passiven Strukturen eben auch hat. Und ja, da muss man dann halt einfach darauf abzielen, dass dieser metabolische Stress eben akkumuliert wird, der Muskel eben brennt und dann letztendlich auch die Typ-2-Fasern arbeiten. Aber das halte ich dann doch eher in dem Ausmaß für eine doch eher unpraktikablere und auch ja letztendlich uneffektivere Trainingsmethode als normale Straight Sets im Bereich, sagen wir mal, 7 bis 20 Wiederholungen.
Wie man das auch verstehen könnte, er sagt ja 1 bis 2 Sets pro Einheit, pro Muskel, ne? Da definieren wir das so ein bisschen,
ja,
selbst. Es kann ja auch sein, dass er meint, in den 1-2 Sets bis insgesamt 50 bis 100 Reps, dass du das so ein bisschen verteilst. Vielleicht sind es dann 25 Reps oder vielleicht sind es 40 im ersten und dann nochmal 30 im zweiten. Ne? Dann liegen wir auch bei 70 Wiederholungen.
Mhm.
Vielleicht meinte der so in der Art. Also so ein bisschen in diese Myo-Reps rein.
Mhm. Ja, es ist aber im Endeffekt dann doch ein sehr, sehr Slow-Twitch-orientierter Trainingsplan.
Ja, ja.
Mir fehlen da dann einfach die Sätze, die halt auch einfach primär dann einfach über eine hohe mechanische Last die Fast-Twitch-Muskelfasern direkt ansprechen. Also Sätze mit einem höheren Loading, 7
richtig,
bis 15 Wiederholungen, wo dann auch einfach viel früher dann schon die Fast-Switch-Muskelfasern eben angesprochen,
ja,
werden. Bei diesen High-Rep-Sets, da haben wir einfach einen sehr, sehr großen prozentualen Anteil der Wiederholung eben Slow-Twitch dominant eben ausgelegt,
mhm,
ne, bis dann überhaupt erst diese Sauerstoffknappheit eben entsteht und die Fast-Switch-Fasern dann kommen. Also vielleicht vereinzelt für bestimmte Muskelpartien phasenweise einsetzbar,
mhm,
sehr, sehr experimentell, aber definitiv nichts, was ich über Jahrzehnte ausschließlich so praktizieren würde für alle Muskelpartien, auf gar keinen Fall.
Also was ich halt sehr mag so an so Konzepten und sowas, sind die Proven Concepts. Ne? Wenn Leute schon bewiesen haben, dass es funktioniert, das finde ich immer sehr gut, dann kann man sich an irgendwas festhalten. Da würde mir vielleicht so ein Testimonial fehlen. Ne? Jemand, der das wirklich macht seit Jahrzehnten,
ja,
und da vielleicht durch die Physik einfach auch schon zeigt, hey, ich mache das bei mir, ich sehe so aus, wie ich aussehe, irgendwo wirkt es. Mhm. Das wäre interessant zu sehen. Grundsätzlich, ich glaube, er wollte so unsere Meinung einfach dazu. Ich sehe das ähnlich wie Luis. Schwierig, da würde ich wieder halt wie vorher bei der Frage dazu einfach tendieren, weniger ist mehr, Qualität hochhalten. So Pump-Sets und so Myo-Raps bin ich Fan von, aber die macht man auch in einem anderen Kontext als der.
Ja, also 50 bis 100 Wiederholungen ist schon arg. Ich persönlich kenne auch keinen, der so trainiert. Also ich habe noch von keinem Testimonial gehört. Ja. Deswegen auch hier gerne nochmal in den Kommentaren nachhaken, da nochmal ja, das Ganze weiter ausführen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Trainingskonzept. Mhm. Und da kann man sich gerne noch weiter den Kopf drüber zerbrechen. Macht yes, Spaß.
Okay. Auf jeden Fall trotzdem danke für die Frage. Yes. Ich habe noch eine Frage von Max. Er fragt, hey Luis, wie sieht's aus beim Auswärtsessen gehen während einer Diät? Wie machst du das?
Ja, ich bin ja gerade in der Wettkampfdiät. 29 Wochen out vor der ersten Show und ja, ich gehe immer noch auswärts essen.
Geil. Also,
macht auch Spaß. Mhm. Jetzt gerade mit geringeren Kalorien bekommt jede einzelne Kalorie noch mal mehr an Wert. Also man schätzt das einfach noch mal mehr. Man freut sich auch wieder mehr aufs Essen. Essen zuzubereiten, Essen einzukaufen, Essen zu essen, macht einfach mehr Spaß, wenn man weniger Kalorien zur Verfügung hat, wenn man weniger Körperfett hat, wenn man einen höheren Food-Focus hat, ganz klar. Und jetzt gerade ist das so alles noch recht im Einklang. Food-Focus ist natürlich jetzt ein bisschen erhöht, einfach durch die Kalorienknappheit, auch durch die Situation im Kopf. Wenn man weiß, ey, man hat jetzt noch 36 Wochen, ne, die man weiter diäten muss. Von daher weiß man auch, was für einem Pfad man ist und was für einen Stellenwert Essen auch noch bekommen wird. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auch auf bestimmte Mahlzeiten wieder deutlich mehr als im Vergleich der Offseason. Also da hatte ich eher schon Angst vor den ganzen Kalorien, die ich essen musste, um mein Ziel zu erreichen. Und jetzt gerade ist es eigentlich eine sehr, sehr angenehme Situation. Mit 2450 Kalorien komme ich auch noch gut zurecht.
Wie sieht da so ein Tag aus? Also wenn du so weißt, ich denke, spontan ist es immer schwierig, auswärts zu essen. Ich denke, du müsstest da ein bisschen vorher planen. Oder wie machst du das aktuell?
Genau, also meistens ist es eh so, dass ich die größte Mahlzeit am Abend eben habe. Mhm. Und tagsüber überwiegend Proteine und Obst, ein bisschen Gemüse auch esse, wenn ich die nicht sogar in der Abendmahlzeit dann eben mit drin habe. Mhm. Ein paar Kohlenhydrate manchmal noch so rund ums Training. Nicht so viel, aber einfach ein bisschen was. Das ist eigentlich so der Tagesablauf. Also tagsüber habe ich jetzt eh nicht so eine richtig ausgiebige Mahlzeit. Es wird mal ein Porridge gemacht, mal gibt es vorm Training ein paar Toast mit Marmelade und einem Eiweißshake. Es gibt mal einen Proteinriegel oder dann eben auch während des Trainings eine Ivonade, manchmal mit ein bisschen Maltodextrin für die Performance. Ansonsten ja, ist der Tagesablauf in der ersten Tageshälfte bis abends sind sehr spartanisch. Also da wird jetzt noch nicht groß geschlemmt. Deswegen abends sind sowieso die Kalorien dann immer frei. Und dementsprechend kann ich abends so eine gediegene Mahlzeit immer essen. Ich würde jetzt nicht unbedingt Burger essen gehen. Eine Pizza geht vielleicht noch eher. Ne? Von der Ratio zwischen Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen passt das dann noch mal mehr. Mhm. Aber so, was ich eigentlich ganz gerne esse, ist so ein Grillteller beim Türken oder sowas. Feiere ich persönlich sehr. Oder gutes Sushi. Oder auch thailändisch, vietnamesisch. Also in der Küche, in der Sparte lässt sich dann abends immer noch ein gutes mir dann auch im Restaurant auf jeden Fall einbauen in den Kalorienrahmen. Und wenn ich weiß, ey, es soll ein bisschen mehr sein, dann schaue ich natürlich, dass ich tagsüber dann nochmal etwas kürzer trete und vor allem die Kohlenhydrate und Fette tagsüber noch weiter reduziere. Dann wirklich nur ja, auf magere Proteinquellen setze, also wirklich dann nur Eiweißpulver plus Obst und Gemüse. Und dann komme ich auch einigermaßen gut durch den Tag. Wenn es ein Trainingstag ist, geht es meistens sogar noch ein bisschen besser. Mhm. Weil dann gibt es vor der Trainingseinheit auch immer noch mal ein bisschen Koffein. Was dann wiederum auch den Appetit hemmt. Ich habe die ziemlich lange Trainingseinheit, wo ich in einem sehr, sehr sympathischen Zustand des Nervensystems unterwegs bin, also sehr auf Leistungsfähigkeit eben programmiert bin und eben gar nicht wirklich Hunger verspüren kann. Ne? Das kommt dann immer erst, wenn der Körper wieder in den Parasympathikus zurückfährt und das und diesen Zustand erfahre ich dann natürlich an Trainingstagen einfach eher weniger. Oder ja, da habe ich einfach dann diese Trainingsphase, wo Hunger eigentlich gar nicht aufkommt. Ja. Und da schaffe ich es dann auch mit sehr, sehr wenig Kohlenhydraten, wenig Fetten dann durch den Tag zu kommen und habe diese dann entsprechend abends dann noch zur Verfügung. Zum Beispiel jetzt morgen geht's mit meiner Mutter Sushi essen. Geil. Sie hatte Geburtstag und da lade ich sie ein. Da gibt's dann eine schöne Sushi-Platte. Das wird dann in die Kalorien mit eingetrackt und sollte passen. Von daher bin ich da eigentlich ein großer Fan, da auch in der Diät eine entsprechende Flexibilität zu gewährleisten. Das wird dann natürlich zu den Wettkämpfen hin immer weniger werden, weil es dann auch einfach nicht mehr so gut passt. Also wenn die Kalorien noch deutlich geringer werden sollten, also so bei 2200, 2100 Kalorien, da wird es dann schon deutlich schwieriger, da erstmal eine entsprechende Sättigung zu erfahren und dann eben auch noch die Kalorien bzw. die Makros dann gut zu treffen, ohne halt wirklich den ganzen Tag über fasten zu müssen. Das ist für mich natürlich auch keine Option. Ich will natürlich regelmäßig durch Proteingaben meine Proteinsynthese stimulieren, auch idealerweise vielleicht noch ein paar Kohlenhydrate vor oder während des Trainings konsumieren. Und deswegen gerade hält sich das noch die Waage, aber irgendwann in der Prep wird es dann einfach darauf wahrscheinlich dann sogar noch eher auf einen festen Ernährungsplan hinauslaufen, dass halt jeder Tag nochmal von der Struktur, von der Nahrungsmittelauswahl nochmal deutlich konstanter wird. Aber das wird die Zeit dann ergeben und gerade wo es passt, dann nehme ich das auf jeden Fall noch mit. Ist auch für den Magen, für die Darmflora definitiv nicht verkehrt, einfach eine große Vielfalt an Lebensmitteln noch mit drin zu haben und nicht zu früh in zu rigide Essverhalten dann eben abzuweichen. Deswegen nehme ich das definitiv noch mit, aber die Zeiten werden kommen, da geht das Ganze dann nochmal deutlich stringenter nach Plan.
Geil. Ich weiß noch, vor 2 Jahren, letztes Mal, als du einen Wettkampf hattest, ich glaube, das war vor 2 Jahren, da haben wir uns nochmal getroffen, haben zusammen Pizza gegessen. Ja. Und ich denke, jeder muss halt für sich so ein bisschen schauen. Auswärtsessen ist halt, kann man immer machbar und möglich machen. Man muss sich halt nur informieren. Manche Restaurants oder Essensorte, die bieten halt auch Essen an mit Kalorienanzeigen, ne? Wo du halt direkt perfekt tracken kannst. Ne? Spielt einen schon in die Karten, ne? Die Möglichkeiten bestehen. Man muss sich nur informieren. Wie du schon sagst, du hast auch die Routine schon so ein bisschen geplant für dich, dass du morgens nicht so krass reinhaust wie abends. Da hast du deine Hauptmahlzeit, auf die du dich freust. Und dann, ich denke allgemein, wenn man da so seine Termine hat mit Freunden oder Familie, ne, sei es mit der Mutter, sei es mit der Freundin, sei es mit irgendeinem guten Freund, dass man da so sagt, ey, darauf freue ich mich, ne, und sagt dann, okay, dafür lohnt es sich auch so, vielleicht ein bisschen weniger zu essen am Anfang, in der ersten Hälfte des Tages, um dann später ein bisschen mehr reinzuhauen.
Ja, ja. Man freut sich ja dann auch drauf. Ne? Das beflügelt einen ja auch den Tag über, weil man weiß, hey, am Ende des Tages wartet ein schönes Event auf einem.
Und vielleicht trainiert man auch besser, wenn man sich denkt, ey, boah, das ist gleich, deswegen hau ich jetzt nochmal richtig rein, so, weil man hat dann so diese nahe Belohnung. Ne? Man sagt immer so ein bisschen, dass man die Belohnungen so ein bisschen in die Zukunft verschieben sollte. Mhm. Dieses, wie heißt der Begriff da nochmal?
Delayed Gratification.
Delayed Gratification. Aber manchmal so hin und wieder sich so eine Kirsche irgendwo hinzulegen.
Ja. Tut schon gut, ne?
Tut schon sehr gut.
Ja.
Definitiv.
Definitiv. Sowas braucht man auch in der Wettkampfvorbereitung. Ja, so nach 30 Minuten ist die Kamera ausgegangen. Wir waren aber, glaube ich, auch soweit fertig mit der Beantwortung der Frage von Max. Und ja, an der Stelle bedanken wir uns dann auch fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Für alle, die wieder bei YouTube eingeschaltet haben. Und zum Ende jeder Episode packen wir noch einen Track auf unsere Playlist, die Physik Evolution Playlist auf Spotify. Daniele, was hast du für einen Track? Ich
würde von Travis Scott aus seinem Utopia-Album God's Country nehmen.
Nice. Ich nehme Balling von Vibe Chemistry. Geiler Track. Genau, und an der Stelle natürlich noch der Plug von den Evo Sports Fuel Produkten, auf die ihr mit dem Code HYPER den Bestpreis, in der Regel 10%, ergattern könnt und damit natürlich auch den Podcast unterstützt. Also bei eurer nächsten Bestellung bei www.evospot.de gerne den Code HYPER nutzen und dann sehen bzw. hören wir uns in der nächsten Episode hoffentlich dann wieder mit Daniele. Hoffentlich haben wir ihn bald wieder hier auf dem Podcast am Start. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.